Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 1. Fails, Learnings und Lösungen in Erasmus Plus Projekten. Erasmus Plus ist eine europäische Erfolgsgeschichte. Denn mehr als 13 Millionen Bildungsmenschen haben sich bereits im Rahmen unterschiedlichster Mobilitäten und Kooperationspartnerschaften inspirieren lassen, den europäischen Bildungsraum erkundet und gemeinsam neue Ideen umgesetzt. Zugleich sind Erasmus Plus Projekte in der Regel hochgradig komplex. Ein innovatives Vorhaben, Partnereinrichtungen aus unterschiedlichen europäischen Ländern sowie verschiedene sich ergänzende Arbeitspakete, die größtenteils remote organisiert werden müssen. In dieser ersten Staffel von Epale Insights schauen wir uns das Programm Erasmus Plus sowie die Höhen und Tiefen der Projektdurchführung einmal genauer an. Gemeinsam mit unterschiedlichen Stimmen aus der Weiterbildungspraxis entsteht ein praxisnaher Einblick, der hoffentlich Lust auf europäische Bildungsarbeit macht. Folge 3. Wie schreibt man eigentlich einen guten Projektantrag? Das ist tatsächlich die Frage aller Fragen im Projektgeschäft. Was macht einen Antrag eigentlich so gut, dass das Projekt tatsächlich bewilligt wird? Und welche Schritte sind nötig von der ersten Idee bis hin zu einem fertigen Antragswerk? In dieser Folge liegt der Fokus übrigens vor allem auf den Kooperationspartnerschaften. Bei Erasmus Plus ist es so, dass jeder Antrag nach der Einreichung zuerst formal geprüft wird. War dies erfolgreich, so kommt es zu einer inhaltlichen Bewertung durch geschulte Gutachterinnen und Gutachter. Die Verfahrensweise sowohl für die Mobilitäten in KA1 als auch die Kooperationspartnerschaften in KA2 sind transparent dargestellt, zum Beispiel auf der Website der Nationalen Agentur www.na-bib.de. Für die formale Prüfung ist zum Beispiel folgender Hinweis von Tanja Möller, Mitarbeiterin im Bereich Mobilitäten in der Nationalen Agentur in Bonn, hilfreich.
Also ich würde empfehlen, schon direkt vor Konzeption der eigentlichen Projektidee mit uns in Kontakt zu treten, wenn Fragen zur generellen Förderfähigkeit der Einrichtung und der Zielgruppe bestehen.
Einen weiteren Aspekt ergänzt ihre Kollegin aus dem Bereich Kooperationspartnerschaften, Cecilia Kuso-Swanek.
Für jede Antragsrunde empfiehlt es sich auf jeden Fall, sich die Richtlinien nochmal anzuschauen, ob sich etwas verändert hat oder wie sie denn genau sind. Das Antragsformular auch vorher nochmal anzugucken, das kann sich auch gerne mal verändern oder es können auch weitere Fragen plötzlich dazukommen.
Diese werden meist zu Beginn eines neuen Jahres veröffentlicht. Ist diese Basis gelegt, kann eine Idee in diesem Rahmen weiter ausgearbeitet werden und auch in der sogenannten Skizzenberatung erörtert werden, so erläutert Tanja Möller weiter.
Vor der Antragstellung bieten wir als nationale Agentur immer sogenannte Skizzenberatungen an, die ich auch empfehlen würde, wo dann eben wirklich eine konkrete Projektidee bei uns eingereicht wird. Da veröffentlichen wir im Vorfeld von den Antragsfristen immer die Skizzenformulare, die die Einrichtungen dann einreichen können. Und wir beraten dann in einem etwa einstündigen Gespräch konkret zu dieser Skizze und geben Impulse, was eben noch verbessert werden kann, auf welche Aspekte im eigentlichen Antrag dann noch mehr eingegangen werden sollte. Und wir machen die Erfahrung, dass die Einrichtungen, die sich beraten lassen, auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann letztendlich gefördert werden, als die, die es nicht tun. Also das ist wirklich wärmstens zu empfehlen, an unserer Skizzenberatung teilzunehmen.
Und es lohnt sich, früh dran zu sein, denn der Zeitraum für die Skizzenberatung ist begrenzt. Neben dieser individuellen Beratung gibt es zudem verschiedene Informationsformate, die auch in den Erwachsenenbildungseinrichtungen auf positives Feedback stoßen.
Und dann auf jeden Fall die Beratungs- und Unterstützungsstrukturen der NABIB nutzen. Ja, die machen eine tolle Arbeit. Da gibt es inzwischen auch ganz viele digitale Formate und da geht es ja auch natürlich vorrangig darum, etwas über die Projekte zu erfahren oder über Formalitäten zu erfahren. Aber ganz häufig fällt hier mal ein Nebensatz und da mal, das sind spannende, das sind wichtige Informationen. Da lernt man dann auch andere Personen kennen, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben in Projekten. Also da durchaus auch einfach mal dann ins Gespräch gehen.
Janouk Lencross, pädagogische Mitarbeiterin der Niedersächsischen Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung, haben die Beratungsformate also schon häufiger weitergeholfen im Antragsverfahren. Doch wenn es an die konkrete Themenfindung geht, wie geht sie da vor?
Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass da zwei Dinge zusammenkommen müssen. Also zum einen muss der konkrete Bedarf sozusagen aus der lokalen Situation in Niedersachsen da sein. Das muss funktionieren. Also als wir zum Beispiel den Diversity-Antrag geschrieben haben, da haben wir gemerkt, zu dem Zeitpunkt sind die Gelder tatsächlich für Sprachkurse für Geflüchtete zurückgefahren worden. Und es war aber klar, dass das Thema virulent bleibt und dass in der Migrationsgesellschaft Menschen mit Migrationshintergrund auch nach wie vor eine wichtige Zielgruppe sein werden. Und da haben wir gedacht, okay, und was kann man jetzt sozusagen liefern? Wie kann man die Einrichtungen unterstützen, dann tatsächlich diese Zielgruppe auch anders als nur über Geflüchtetenkurse zu halten? Und aus diesem lokalen Bedarf heraus, der aber, und das war uns relativ schnell klar, eine europäische Dimension hat. Deutschland steht da nicht alleine mit, ja. Und da ist es dann eben auch interessant zu sagen, welche anderen Erfahrungen gibt es? Und dann ist es ein ideales Erasmus-Projekt, ja, weil ich einen lokalen, konkreten Bedarf habe und weil ich aber sage, der profitiert aber von der europäischen Perspektive hier. Und nur dann funktioniert es. Und dann macht es auch Sinn, sich die Mühe zu machen, einen Antrag zu schreiben.
Die Verschränkung von lokalen Bedarfen und europäischen Perspektiven bildet also die Basis für ein relevantes Projektvorhaben. Sabine Röhrig-Mahu von der Visamar Bildungsgesellschaft in Leipzig stimmt ihr zu und legt dabei den Fokus auf die Faktoren Betroffenheit und Begeisterung.
Eine Idee auszuarbeiten, eine tragfähige Idee kommt erst natürlich immer von irgendwas, was einen bewegt. Ne? Etwas, wo man sagt, okay, das stört mich, da erkenne ich ein Problem, da sehe ich Handlungsbedarf. Und wenn das was ist, was mich nicht mehr loslässt, beginnt man sich mit anderen auszutauschen, ob es anderen genauso geht. Und so wird aus einem kleinen Funken nach und nach eine Idee, die sich dann hoffentlich als tragfähig entwickelt. Also beispielsweise unser aktuelles Projekt We Europeans, ein Projekt, was sich gegen Populismus richtet, durch eine Stärkung europäischer Werte. Wir haben hier in Sachsen natürlich einen sehr, sehr hohen Anteil der AfD. Und genau aus dem Grund hört man natürlich im Alltag an allen Ecken und Enden Äußerungen, über die man stolpert und die einen manchmal ein bisschen sprachlos machen. Auch mich sind Äußerungen, die ich manchmal gar nicht wusste, Mensch, wie reagiere ich denn jetzt darauf? Und eine gewisse Hilflosigkeit hatte. Und aus dieser Hilflosigkeit tatsächlich kam die Idee für dieses Projekt. Also wie gesagt, erstmal die Problemlage, persönliche Betroffensein manchmal auch tatsächlich, muss nicht persönlich sein, aber ein gewisses Erkennen, Mensch, da stört etwas, da muss man was machen und darauf aufbauen, dann Recherchen, tiefergehende Recherchen, Gespräche und dann Stück für Stück die Entwicklung eines Projekts daraus.
Recherchen sind ein weiteres zentrales Element, um einen wirklich fundierten Antrag schreiben zu können. Denn ein Erasmus-Plus-Projekt braucht immer auch ein innovatives Element, zum Beispiel eine neue Zielgruppe, ein verändertes Konzept oder eine bislang unerschlossene Region. Jana Eckert vom ISIS-Institut für soziale Infrastruktur in Frankfurt investiert hier gemeinsam mit ihrem Team einiges an Zeit.
Also eine gute Idee ist ja das eine, aber dann muss man natürlich gucken, gibt's das schon? Dann muss man eben Recherche betreiben. Und wenn es was Ähnliches gibt, muss man gucken, wo unterscheidet sich das denn zu dem, was es bisher gab? Es gibt ja diese Erasmus Plus Results Plattform, da kann man auf jeden Fall alle Projekte finden, die es in Erasmus Plus gab. Ansonsten kann man auch einfach frei im Internet suchen. Wir setzen da dann immer schon ein paar Kolleginnen dran, die das parallel machen.
Und auch auf Epale finden sich natürlich zahlreiche Projektberichte. Hier einfach mal die Suchfunktion nutzen. Der dritte zentrale Faktor für einen fundierten Antrag und am Ende auch ein erfolgreiches Projekt bildet die Auswahl der Projektpartner, wie Sabine Röhrig-Mahu betont.
Naja, da nutzen wir tatsächlich auch Epale dafür. Ne? Also Epale, die Partnersuchdatenbank, wo wir dann Projektideen reinschicken. Also im Prinzip eine gute Partnerschaft für uns sieht meistens so aus, dass wir manche Partner kennen und wissen, mit denen arbeiten wir gut und zuverlässig zusammen. Halte ich persönlich für wichtig, eben auch wirklich die erfahrenen, vertrauenswürdigen Projektpartner dabei zu haben, weil sie einem Sicherheit geben. Das ergänzt von Partnern, die wir recherchieren, die wir auch teilweise offen suchen, eben auch über Epale, aber auch gezielt ansprechen aufgrund von Internetartikeln, Recherchen, Schulen, Universitäten, die in dem Bereich forschen oder arbeiten. Und so kommt nach und nach der Mix der Partnerschaft zusammen.
Ein Mix aus bewährten Partnereinrichtungen und neuen Kontakten, die für das geplante Thema auch über entsprechende Expertise verfügen, sollten im Konsortium vereint sein. Doch woran erkennt man, dass neue Partner auch gute Partner sein können? Julia Faris von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung beschreibt.
Und was für mich so ein guter Partner bezeichnet oder was gute Aspekte sind, weil wie die Partner reagieren oder wie die antworten. Es gibt die Partner, die zum Beispiel sofort fragen, ja, was ist meine finanzielle Anteil? Dann kann man schon so überlegen, ob man möchte diese Partner dabei haben oder nicht, ob das geht um inhaltliche oder mehr finanzielle Seite. Oder es ist auch ganz gut, wenn Partner kann sehr gute eigene inhaltliche und fachliche Expertise einschätzen und einfach auch absagen, nein sagen, sagen, ja, das ist nicht gerade unser Schwerpunkt. Leider, dieses Mal können wir nicht dabei sein.
Und die Zusammensetzung des Konsortiums ist auch deshalb wichtig, weil im Antrag bereits die anstehenden Aufgaben den jeweiligen Projektpartnern zugeordnet werden. Der Antrag legt also das Grundgerüst für den weiteren Projektverlauf fest. Drum prüfe, wer sich an dieser Stelle für den Projektzeitraum bindet. Einen zukunftsweisenden Blick auf die Antragstellung ergänzt Eva Hesen von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung.
Wir haben tatsächlich jetzt zum ersten Mal einen Antrag eingereicht, den wir mit Hilfe von ChatGPT geschrieben haben. Und man muss schon sagen, das reduziert die reine Schreibzeit wirklich enorm. Also letztendlich reinschreiben hat dann mit, was man auch sonst immer so auf seinem Job macht, irgendwie eine Woche gedauert oder sowas. Und dann hat man natürlich einen redaktionellen Teil, der ist dann größer. Aber das macht es wirklich erheblich einfacher. Wenn man den Antrag per Hand schreibt, in Anführungszeichen, dann ja, würde ich schon denken, wenn Partner irgendwie beisteuern und so, braucht man schon einen Monat, um das ordentlich zu machen. Aber wie gesagt, mit KI wird sich da noch einiges verändern, würde ich denken.
Natürlich muss die KI trainiert werden auf das Thema, die Wortwahl und so weiter. Zugleich kann sie Arbeitserleichterung bieten. Für Gutachtende und die nationale Agentur bedeutet dies in jedem Fall, am Ball zu bleiben und aktuelle technische Entwicklungen genau im Auge zu behalten. Doch auch wenn die Antragstellung komplex erscheint, Eva Hesen empfiehlt, sich davon nicht abschrecken zu lassen.
Ich finde, EU-Projekte wirken erstmal wie so ein Riesenberg, weil da ja auch irgendwie, da kommen Programmleitfaden und Handbücher und alles Mögliche und so. Und irgendwie Mut tatsächlich, das auszuprobieren. Also auch wir machen noch Fehler und auch wir lernen ständig dazu, auch wenn wir schon so viele Jahre Erfahrung haben. Und wenn man ein Thema hat, für das man brennt, dann ist es das wert. Also so ein Antrag ist umfangreich und anstrengend und auch Partnersuche kann irgendwie behäbig sein. Aber wenn man ein Thema hat, das es wert ist und für das man wirklich brennt, dann trägt das auch.
Na dann kann es ja losgehen mit Erasmus+. Aber wie gestaltet man eigentlich das Projektmanagement, sodass das Vorhaben auch erfolgreich umgesetzt werden kann? Darum geht es in der nächsten Folge dieser ersten Staffel von Epale Insights. Und übrigens, Epale ist im Kontext von Erasmus+ auch eine wichtige Plattform. Und das nicht nur zur Recherche von Partnereinrichtungen oder zur thematischen Inspiration. Denn Epale kann im gesamten Verlauf von Erasmus+-Projekten eine wichtige Rolle spielen. Welche Rolle das sein kann? Dazu hat das Team von Epale Deutschland eine Handreichung veröffentlicht mit dem Titel »So nutzen Sie Epale für Ihr Projekt«. Den Link zur Handreichung gibt es in den Shownotes oder aber man geht direkt auf die Website von Epale Deutschland, klickt in den Bereich Lernen rein und dann weiter ins Ressourcenzentrum. Links findet man dann ein Suchfeld, mit dem die Ergebnisse eingegrenzt werden können. Die Handreichung ist dem Thema Europäische Maßnahmen, Projekte und Finanzierung zugeordnet. Autor ist Epale Deutschland. Gibt man das ein, taucht der Titel »So nutzen Sie Epale für Ihr Projekt« in der Suchliste auf. Und mit diesen gebündelten Informationen kann Epale dann im Projektverlauf gezielt integriert werden. Die Podcast-Reihe Epale Insights ist im Auftrag von Epale Deutschland entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.